Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Deus lo vult.
Ich bin Santa.
Ich bin Andy.
Und ich bin Grabowski.
Und herzlich willkommen bei Beim Imperator nichts Neues, eurem Warhammer 40k Lore Podcast, zum zweiten Teil der großen Kreuzzugssaga zu unserer Episode 8. Und das Zitat, was ihr eben gehört habt, das stammt von Papst Urban II. Das hat er rausgehauen am 27. November im Jahre 1095. Und zwar, als der große erste Kreuzzug der christlichen Kirche ausgerufen wurde. Und dieses Deus lo vult, damit antwortete dann auch die Menschenmenge, und das bedeutet so viel wie Gott will es. Und das hat hier eine ganz witzige Parallele, weil ja auch der Imperator später als der Gott-Imperator verehrt wird, nachdem er sich nicht mehr wehren kann.
Und wer das dann halt auch wollte.
Ja.
Oder man ihm sagte, dass er das zu wollen hatte.
Richtig. Ja, willkommen zurück. Und wie wir letzte Folge schon angekündigt haben, wird das ein Zweiteiler. Wir haben letztes Mal die Astartes-Legion so ein bisschen vorgestellt, ein bisschen was dazu erzählt. Also ein bisschen ist gut,
ja.
Sind nachher 2 Stunden geworden. Aber so melden wir uns jetzt hier ganz frühlingsfrisch zurück mit dem zweiten Teil der großen Kreuzzugsfolge.
Wo wir auch gleich so eine Parallele schlagen können zur Relativität der Zeit im Warhammer 40.000. Für euch sind 2 Wochen vergangen, für uns 1 Minute.
Für uns 2 Stunden, ehrlich gesagt.
Ich meine, so von einer Folge zur anderen.
Ach so, ja. Sorry. Ja, wir steigen gleich bei der nächsten Folge ein und wollen jetzt mal den Verlauf des großen Kreuzzugs so ein bisschen erklären. Und nachdem der Imperator die Erde vereinigt hatte, ging es eigentlich schon los Richtung Mond und Richtung Mars. Richtig?
Ja, Richtung Mars. Er hat sich zum Mars begeben. Wir hatten ja schon in der, welche Folge war das, die vierte Folge, wo der
Void Dragon.
Genau.
Ja, das haben wir letzte Folge auch schon besprochen wieder.
Ah,
aber letzte Folge, glaube ich, sogar ausführlicher besprochen als davor.
Stimmt, letzte Woche.
Leicht roter Faden, der sich
durch. Oder vorletzte Folge dann, oh Gott. Ja, das haben wir in Folge 6 besprochen mit dem Void Dragon. Also genau, falls euch Void Dragon jetzt gar nichts sagt, hört euch einfach nochmal Folge 6 an.
Von vorne an.
Aber er hat ja schon da in der Folge auf jeden Fall das Fundament dafür gebaut, dass er später zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen kann.
Zur technophilen Bevölkerung des Mars.
Ja, und frisch wie die Frühlingsgöttin bei der Holzkohlenernte, hat er sich natürlich gedacht, er fliegt mal kurz vorbei.
Ja, ist so. Und so war sein, also als erstes hat er den Mond quasi erobert, was ja quasi mit seiner Fähigkeit wahrscheinlich ein relativer Klacks war. Und dann ging es auch schon Richtung Mars, dem nächsten Planeten im Sonnensystem.
Das ist auch so ein bisschen doller.
Ja, und traf da, sag ich mal, auf nicht fruchtbaren Boden, aber fruchtbaren Boden.
Richtig? Zwischenzeitlich war der Mars mal fruchtbar, hat ja. Ich mir auch kaputt gespielt gekriegt.
Ist halt, da findet nicht so viel statt auf den ersten Blick, würde ich mal sagen. Es ist halt der rote Planet. Ja, und es ist auch garantiert zu der Zeit, wie Big E da das zweite Mal den Fuß drauf setzt. Beziehungsweise, oder was ist das erste Mal? Das erste Mal, dass er auf dem Mars war? Oder
er hat vorher nur den eigentlich? Er war bestimmt, sag ich mal, im Zuge des goldenen Zeitalters der Technologie.
Schon mal kurz drüber.
War bestimmt schon mal auf dem Mars. So.
Ja, klar, ja.
Mit einer Tasse Mehl um die Nachbarn.
Der war bestimmt schon mal da, so.
Wenn er so dieses prophezeiische Ding im Prinzip, dass er wiederkommt, dann muss er da gewesen sein.
Stimmt, er hat ja auch seinen Keeper of the Dragon oder was hat er da eingesetzt, ne? Er war bestimmt schon mal da.
Ja, genau.
Ein paar Mal, also.
Haben wir jetzt vergessen, den Sinn und Zweck des großen Kreuzzugs zu besprechen?
Hm.
Der Imperator hat halt vor.
Haben wir.
So.
Haben wir. Verdammt. Zurück. Dreck. Zurück.
Der Imperator will der Menschheit die Vorherrschaft über die Galaxis sichern, weil er weiß und der Meinung ist, dass die Menschheit die einzige Spezies ist, der es bestimmt ist, die Sterne zu regieren, zu beherrschen. Und so fängt er halt mit dem Sol-System, also unserem Sonnensystem, an. Und sein Weg führt ihn über den Mond zum Mars. So. Er landet also auf dem Mars.
Das ist sowieso die Generalprobe gewesen für alles, was danach kommt.
Genau, ja. So, und er hatte halt schon einen Plan, ne? Also deswegen auch diese technophile Bevölkerung des Mars, halt Maschinenkulte. Er braucht die, um die Sterne zu erobern.
Deswegen hat er auch sehr viel Zugeständnis an deren Organisation.
Richtig.
Also, genau. Mars gehört auch nicht offiziell zum Imperium, sondern
genau.
Alliierter vom
daraus, Imperium. Daraus seltsam. Entstand auch dieser zweiköpfige Adler, die Aquila, das Symbol des Imperators. Vorher war der einköpfig der Adler und in dem Moment, wo die Allianz mit dem Mars eingegangen waren, hatte dieser Adler zwei Köpfe. Das ist halt, die eine Kopf steht für Terra, der andere steht für den Mars.
Das war genau. Offiziell im 30. Jahrtausend Religion
betrieben. Genau. Der Imperator war halt sehr anti-Religion und so wollte er auch den großen Kreuzzug durchsetzen, weil er Religion auch immer als die Wurzel allen Übels gesehen hat. Mit der Erfahrung, die er gesammelt hat über die Jahre, ist das sicherlich verständlich. Aber der Mars war trotzdem legitimiert, weiter diesen Maschinenkult auszuüben und auch den Imperator als den sogenannten Omnisire anzubeten. Und der Imperator ist halt auf Mars gelandet. Ich weiß nicht, Nils, willst du da jetzt einsteigen oder soll ich?
Ja, nee, da würde ich ganz gerne einsteigen. Ich hatte eben schon eine ganz granatengeile Überleitung vermutet. Aber so wie ich die vorhin, also eben zerschmettert habe, hat das jetzt natürlich auch ganz gut funktioniert. Auf dem Mars wurde dem Omnisire gefrönt als Gottfigur oder als gottähnliche Gestalt, kann man glaube ich sagen, so als Mittelpunkt deren Religion, dieses Maschinenkultes, dieser maschinellen Religion oder maschinisierten.
Maschinenkult reicht, glaube ich.
Maschinenkult reicht wahrscheinlich, genau, hast recht. Ja, so, auf dem Mars, bevor der Imperator kam, gab es da ein äußerst brillanten Tech-Priest, Pico della Moravec. So wird zumindest geschrieben. Ich weiß nicht, ob man es auch so ausspricht, wirklich. Der schon vorausgesagt hat, dass, die Ankunft, also, die Ankunft des Omnisire, also, dieses Obermuftis irgendwie, da passieren wird und das unter speziellen Phänomenen oder sehr bewegende Sachen passieren. Und als der Imperator auf dem Mars gelandet ist, wurde er von Titanen erwartet. So, oder von
Knights.
Ja, von Night Titanen erwartet und er hat mit den Worten Machine Heal Thyself das Kniegelenk eines Knights repariert.
Geheilt.
Geheilt. Geheilt,
per Hand,
genau.
Per Hand auflegen. Ja, das ist wichtig zu sagen, weil er hat nicht irgendwie, keine Ahnung, den 19er Schraubenschlüssel rausgeholt und da irgendwie eine Mutter nachgezogen. Er hat Hand aufgelegt und ihn geheilt. Dieser Night-Titan hatte halt ewig Zeiten halt Kniegelenk, was immer Mucken gemacht hat und der Imperator kam und niemand auf dem Mars konnte das reparieren und dann kam der Imperator, hat die Hand aufgelegt und dieses Kniegelenk war wie neu.
Genau, und das wurde dann ganz offensichtlich so als das Phänomen gesehen oder gewertet, was besagter Tech-Adept prophezeit hat. Deswegen habe ich da diesbezüglich mal ein bisschen weiter ausgeholt eben gerade.
Ja, und damit war auch quasi der Pakt besiegelt, ne?
Ja, also das ist er wurde für den Omnisire gehalten, Omnisire.
Es ist halt auch im Mechanicum-Roman so ein bisschen so beschrieben. Das hat mich auch so ein bisschen gewundert. Ich habe so ein bisschen erwartet, dass da jetzt so die mega lange der Text kommt, aber es ist so ein bisschen wie bei Das Leben des Brian. Also er kommt dahin, legt Hand auf, ist heil und alle sagen,
okay,
der Messias!
Du bist der Messias und ich muss das wissen, denn ich bin schon vielen gefolgt.
Ja. Und so hat er quasi diese Allianz mit dem Mars. Er hat halt, und da kommen wir wieder zu diesem Erstreut, halt diese Prophezeiung, die er dann selber später erfüllt. Also er ist halt wirklich Captain Weitsicht und das ist alles sehr durchkalkuliert.
Das ist auch eine Möglichkeit. Ich kann ihn jetzt als übertriebenes Arschloch bezeichnen.
Ja, total.
Aber es geht viel besser, wenn man sagt, Captain Weitsicht.
Captain Weitsicht.
Captain Arschloch.
Willkommen zu Captain Weitsicht.
Captain Arschloch ruiniert dir den Tag.
Und somit war so ziemlich das Fundament geschüttet für den großen Kreuzzug. In dem Moment, wo er die Allianz mit dem Mars eingegangen ist, hatte er sozusagen das nötige Rüstzeug, um den großen Kreuzzug so durchzuziehen, wie er sich das vorstellt. Und sein nächstes Ziel war erstmal unser Sonnensystem, das sogenannte Sol-System, zu befrieden und zu erobern. Seine Truppen am Anfang des großen Kreuzzugs war halt imperiale Garde. The Old 100 sind halt auch so diese 100 Regimenter imperiale Garde, die er noch von Terra mitgenommen hat und die ihm ihre Treue geschworen haben. Und außerdem noch 20 Astartes-Legionen. Das ist wichtig, doppelt zu unterstreichen, weil am Anfang des großen Kreuzzuges, das ist Kanon, waren es 20 Legionen. So, also er hatte auch die beiden verlorenen Legionen noch dabei. Die waren aber noch ohne Primarchen. Er selber hat sozusagen diesen Kreuzzug angeführt, der am Anfang auch nur aus einer Kreuzzugsflotte bestand. Und hat noch seine Kustodes da mit reingeholt. Also seine persönliche Leibwache, haben wir auch in der letzten Folge ein bisschen drüber gequatscht. Genau. Der große Kreuzzug war zum Zeitpunkt. Also der große Kreuzzug ging los
798 in M29. So, da fing der große Kreuzzug an und zog sich am Ende bis
005 M31. So. Genau. Also der große Kreuzzug ging so, sind das 200 Jahre?
Plus minus, ja.
Genau.
Gar nicht so lang.
Gar nicht mal so lang. Also das auch mit der Horus Heresy und so, das ist gar nicht mal, für Warhammer 40.000 Verhältnisse ist das gar nicht mal so lang. So, wenn man sich überlegt, dass dann irgendwie 10.000 Jahre so gar nicht mal so viel passiert ist und wenn man sich überlegt, was in den paar hundert Jahren passiert
oder
ist.
Oder ein Dante 1.100 Jahre rum, Blood Angels.
Ja, genau. So, und genau, so zog er also los und hat das Sol-System befriedet. Wichtig waren für ihn auf jeden Fall auch Saturn und Jupiter waren die großen Flottenhäfen, genau, am Ende. Ja. Da waren viele Xenos-Reiche, die das Sol-System tyrannisiert haben und in krassen Diktaturverhältnissen beherrscht haben. Die hat er zerschlagen.
Auch die wurden befriedet.
Genau, rückstandslos beseitigt. Der hat diese Xenos-Völker wirklich ausgelöscht. Da bleibt nichts mehr von übrig.
Also gnadenlos befriedet.
Da ist auch kein Spielraum für, ich mache jetzt hier mein eigenes Xenos-Volk und das ist Überlebende von den Xenos-Regime im Sol-System. Nein, der Imperator hat die komplett
wegbefriedet.
Wegbefriedet, genau.
Ich finde einfach, das Wort befriedet so schön, ja, im Kontext, wo Warhammer 40.000 ist, wurde halt alles zu Tode befriedet.
Ja, genau. das ist halt so die Vorgehensweise. Und was ein ganz wichtiger, aber ein witziger kleiner Side-Fact ist, es gab mal eine Verschwörungstheorie um einen weiteren Planeten unseres Sonnensystems, der sich irgendwie immer in einer gewissen Jahreszahl zu dicht an der Erde bewegt und da reinschmettert. Das war irgendwie, glaube ich, in den 90er Jahren irgendeine Verschwörungstheorie, dass irgendwie ein so ein komischer Himmelskörper wohl unter Umständen mal in die Erde krachen könnte. Und nach altem Lore hat der Imperator diesen Planeten, den sogenannten Planet X, zerstört.
Das war weit vor dem Imperator. Also hat das war ein echt weit vor dem Imperator.
Hat der Imperator das selber gemacht, aber?
Nee, es gibt tatsächlich die Theorie, da gab es auch noch keine Menschen, da waren die Planeten noch relativ weich umformt worden. Das sind zwei ineinander gekachelt und aus den Trümmerstücken.
Ja, aber es gibt diese Planet X-Theorie bei 40k, dass er irgendwie einen Planeten zerstört hat, der sonst in die Erde gekracht wäre irgendwann mal.
Oh.
Ja, auf jeden Fall.
War vielleicht auch Tine Wittler.
Witziger Sidefact. Ein anderer witziger Sidefact ist, dass ein Mechanikum-Priester dem Imperator den Mars Rover präsentiert hat als arkanes Relikt aus dem Zeitalter der goldenen Technologie, dem goldenen Zeitalter der Technologie.
Und da sind wir schon da dran. Wenn du so überlegst, der Mars ist der einzige Planet, den wir kennen, der komplett von Maschinen bevölkert ist.
Ja, es ist so. Es ist, wir leben
niedliche quasi Maschinen, aber Maschinen.
Der Imperator ist unter uns.
Also es wird komisch, aber ganz offensichtlich, wir erzählen ja keine Scheiße, Leute.
Nein, es ist so. Ja, wie gesagt, also der erste Schritt war, das Sol-System zu befrieden, was der Imperator auch erfolgreich hinbekommen hat, indem er einfach alles, was nicht menschlich war, komplett ausgerottet hat. Und somit stand, ja, und mit dem Rückhalt des Mars und den Schiffswerften auf Saturn und Jupiter stand ihm quasi die Galaxis offen. Ja, und so kommen wir einfach zu so wichtigen Events, die dann irgendwie stattgefunden haben im Zuge des großen Kreuzzugs. Also sein großes Ziel war, wie gesagt, der Menschheit die Vorherrschaft über die Galaxis zu sichern, seine verlorenen Primarchensöhne wiederzufinden. Und dementsprechend ging es weiter, unter anderem nach Monarchia, richtig?
Worauf du anspielst, da war Monarchia schon lange Teil vom Imperium, wurde auch befriedet, war konform.
Ja,
durch die Redbearers.
Also wie gesagt, wir zählen jetzt einfach nur gewisse.
Ja, also wir raffen das sehr, sehr krass.
Ja,
also
wir raffen das wirklich krass zusammen.
Sehr, sehr viel passiert, aber das war so der Schlüsselmoment, wo es halt irgendwie sich
wo so langsam die Stimmung kippte.
Ja, da war dann dicke Luft. Also
ja, also wir versuchen jetzt einfach so ein paar Schlüsselelemente rauszufiltern, die für die Lore-Entwicklung von Warhammer wichtig sind. So.
Monarchia oder Monarchia. War ja kein Planet, sondern eine Stadt. Ich habe den Namen vom Planeten verbaselt. Aber war halt, so what? Haben die Webbearers aufgestellt als die perfekte Stadt. Also so ihr Pendant zum Beispiel zu Ultramar oder McCrack. So, das war die perfekte Stadt. Alles ausgelegt, um Imperator anzubieten. So wie Terra halt im 40. Jahrtausend aussah, war halt Monarchia. Ja. Kam beim Imperator persönlich jetzt eher so mittel an. Hat auch subtil dann erstmal mit Malkador und den Ultramarines einen Überraschungsbesuch abgestattet. Alles nuklear zu Klump geschossen. Diplomatisch befriedet.
Das war ein sehr schöner.
Das kam bei den Red Bearers auch eher so mittel an. Das hat dann auch dazu geführt, also die wurden halt wirklich, anders kann man nicht sagen, die wurden halt echt gedemütigt als Legion, mussten sich halt alle psionisch dann vom Imperator niederknien, während die Ultramarines jetzt so die größten Rivalen der Red Bearers immer waren, das halt auch alles so überwachen konnten, wie die halt
ja, sie wurden halt von dem Imperator vor versammelter Mannschaft durch die psionische Begabung des Imperators auf die Knie gezwungen. Ja. Also wir gegen ihren Willen wirklich einmal wirklich, ja, auf den
inklusive ihres Primarchen, ne? Das ist auch genau, noch wichtig zu sagen.
Und halt auch das.
Und das ist eine Demütigung, die ihresgleichen sucht.
Vor allem halt auch, wo sie gekniet haben, und zwar halt wirklich in der Asche dieser Stadt.
Ja.
Das ist schon.
Also, da gibt's einen sehr geilen Fanfilm zu Death of Hope. Ja, der zeigt das ganz stimmt. Gut. Hat auch diese Verzweiflung, weil da gibt's auch dieses Zitat von Cyrene, das kommen wir noch dazu, wenn wir uns wirklich damit auseinandersetzen. Ja. Aber so diese Erkenntnis, so der Moment, wo ich erkannte, Gott war echt, aber er hasste uns.
Ja. Ja, also, es ist halt einfach, was man vielleicht nochmal sagen muss, also der große Kreuzzug war halt eigentlich ein großer Erfolg. Du hattest diese ganzen Expeditionsflotten, die, sag ich mal, diese ganzen verlorenen Welten, die über den in der Allnacht oder beziehungsweise im Weltenbrand, diesem großen psionischen Sturm, wurden ja die ganzen menschlichen Planeten und das menschliche Reich voneinander getrennt, und der Imperator hat als großen Plan, das alles wieder zu vereinigen. So. Und es gab halt, umso mehr Primarchen er wiedergefunden hat, umso mehr verschiedene Expeditionsflotten gab es dann halt. Ja, die haben sich,
splittete sich
immer. Ja, das splittete sich immer weiter auf. Es gab echt massenweise Expeditionsflotten, die irgendwie durch die Galaxis geflogen sind, und dementsprechend hat der Imperator wirklich sehr erfolgreich große Teile der Galaxis zurückerobert, von Xenos befreit, von nicht konformen Herrschaften, Mini-Imperien, die sich ihm nicht anschlüssen. Das nannte man immer den sogenannten Konformitätsprozess. Und entweder du stimmst zu, du sagst, okay, alles klar, das war uns vorbestimmt, dann gab es halt Planeten, die irgendwie, da wurden schon vorher Prophezeiungen gestreut, der Imperator wurde verehrt wie ein Gott und die haben auf seine Ankunft quasi gewartet. Es gab Planeten, die waren halt eher zwar hochentwickelt und politisch, und der Imperator hat halt gesagt, so ey, so und so sieht's aus, ich habe darauf gewartet und ich werde jetzt die Menschheit wieder vereinen. Die haben dann gesagt, ey, ja, geil, machen wir mit. Dann gab es andere Planeten, die gesagt haben, ey, nee, wir haben ja unser eigenes Reich, hau ab.
Was so, willst du schon machen?
Dann hat er halt gesagt, alles klar, jetzt gibt's mal Ritti aufs Maul.
Ich hole mir die World Eaters.
Wiederum gab es aber auch Planeten, die sich dann einfach neutral gegeben haben, so wie wir es ja auch mal kurz angeschnitten haben, so von wegen, der nächste Warlord, okay, wir tun jetzt mal so, als wenn wir das alles gut finden. So, Clarence, du da vorne, du backst einen Kuchen, irgendwer organisiert Kerzen und wir sagen einfach, hey, wow, der ist irgendwann wieder weg.
Ja, war also, nicht so. Das hat aber im großen Kreuzzug nicht mehr ganz so gut geklappt. Da wurde halt schon Loyalität gefordert, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Also, und dann wurden halt auch Space Marine Legionen zur Befriedung hingeschickt, und da gab es dann halt auch mal gut aufs Maul.
Befriedung, also Befriedung im Sinne von
gut aufs Maul.
Ja, also wie gesagt, es streckte sich immer weiter, und das hätten wir vielleicht vor Monarchia einmal kurz so zusammenraffen sollen. Also im Zuge des großen Kreuzzugs wurden alle Primarchen wiedergefunden vom Imperator und mit ihm vereinigt. Wie gesagt, zwei sind dann verloren und vergessen. So hat er aber große Teile des alten menschlichen Reichs wieder vereinigt. Manchmal friedlich, manchmal diplomatisch, manchmal mit kriegerischen Handlungen. Auslöschung von ganzen Welten, sind zum Teil auf Xenos bevölkerte Welten gelandet, die sie ausgelöscht haben. Zum Teil auf menschliche Reiche gestoßen, die Koalition mit Xenos-Völkern eingegangen ist.
Was natürlich
auch nicht so gut anging, so, weil er halt die Menschen als die Rasse gesehen hat. Und da war keine Toleranz für Xenos-Völker. So. Und dementsprechend hat der Imperator durch den Imperator angeführt, dieser große Kreuzzug sozusagen, die ganze Galaxis, also nicht die ganze Galaxis, aber große Teile des alten menschlichen Reichs wieder vereinigt. Irgendwie Welten gefunden, die hochentwickelt waren, Welten gefunden, die in so einer Art Steinzeit oder Mittelalter gefangen waren. So völlig unterschiedlich, aber der Imperator hat schon gute Arbeit geleistet, sag ich mal. So, und hat er halt seine ganzen Astartes-Legionen, die wir in der letzten Folge vorgestellt haben, hat er halt angeführt und die haben dieses menschliche Reich für ihn wieder vereinigt und zur Konformität teilweise gezwungen.
Bis zu diesem einen Punkt halt.
Ja, genau. Und dann ging es aber langsam los, dass diese Fassade so bröckelte. Also dann gab es zum Beispiel Monarchia, ne? Wie schon erwähnt.
Aber es war ja nicht ausschließlich Monarchia, da waren ja auch schon längst, also gut, Monarchia war glaube ich 60 Jahre vor dem eigentlichen Bruderkrieg.
Ja, genau, aber Monarchia hatte das fast zum Überlaufen gebracht,
was die World Harriers angeht. Die Nightlords wurden halt auch schon sehr stark beobachtet.
Genau, die Nightlords wurden halt immer wieder gerügt für ihre Vorgehensweise. Sie haben zwar Welten befriedigt und das war auch dann immer das Argument von Conrad Curse, wieso wir haben noch... Wir haben doch das ganze System befriedet in Rekordzeit. Und die Raven Guard war so, so geht das aber nicht.
Da soll schon jemand übrig bleiben, der befriedigt
ist. Ja, haben die halt so angeschissen quasi. und die Nightlords haben halt gesagt, nee, aber wieso? Wir haben doch, wir haben das auf unsere Art gemacht, damit die nicht in 10 Jahren wieder rebellieren so.
Dann gab es dann noch das Konzil von Nikea, also die 1000 Suns standen auch und ganz hart unter Beobachtung. Also es kriselte an ein paar Baustellen.
Ja, und zum Konzil von Nikea kann euch Grabowski ein bisschen was zu erzählen.
Ein kleines bisschen was. Ja, das Konzil von Nikea, das war quasi eine große Sitzung, sag ich mal so, oder ein großes Treffen, in dem es darum ging, Psioniker in, also imperiale Psioniker, so würde ich jetzt mal, glaube ich, so sagen, weil Space Marines, die Space Marine Orden, die gehört natürlich mit zum Imperium, ist ja ganz klar, das haben wir jetzt ja gelernt. Und die ganzen Psioniker, okay, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für das große Ganze? Es ist natürlich was Schlechtes in Anführungszeichen, weil das sind ja alles Hexer und die nichts Gutes im Schilde führen. Die müssen natürlich irgendwie im Zaum gehalten werden, beziehungsweise darf es am besten gar nicht dazu kommen, dass welche existieren.
Ja, obwohl das natürlich auch wieder ein sehr ambivalentes Verhältnis zu diesem ganzen Kram ist, weil die brauchen zum Beispiel Navigatoren, die streng genommen ja auch Psioniker sind.
Nee, nicht streng genommen. Das sind Psioniker.
Und die brauchen sie halt. Also es war immer ambivalentes Verhältnis. Aber halt der Imperator hat halt langsam gemerkt, okay, meine Legionen verselbstständigen sich so ein bisschen und machen so ein bisschen, was sie wollen. So.
Und das bei einem Imperium, das die ganze Galaxis umspannt. Frechheit. Ja,
und so kam dann quasi das Konzil von Nikea zustande. Welches quasi ausgerufen worden wegen den Taten der Thousand Suns, richtig?
Ja, den Thousand Suns und Magnus halt auch mit voran, dass er ein bisschen über die Stränge geschlagen wurde. Und an diesem Konzil haben natürlich dann der Richtigkeit halber alle, in Anführungszeichen alle 18 Space Marine Legionen teilgenommen. Und daneben waren noch natürlich als Vorstandsvorsitzender sozusagen der Imperator mit von der Partie, Malkador war mit dabei, die Sisters of Silence und natürlich auch die Astropathen und Navigatoren, die waren natürlich auch vertreten. Jetzt waren das natürlich auch nicht solche Psioniker wie die Skriptoren zum Beispiel der 15. Legion so in diesem Fall, sondern waren das halt auch teilweise einfach Beamte oder so von irgendwelchen Adligen, die dann mit wie ich es nachlesen konnte, mit Kopfbinden oder Augenbinden irgendwie versehen waren, die den Leuten weiß machen sollte, ja, das sind zwar Psioniker, aber durch diese Kopftücher, diese Kopfbinden, die mit irgendwelchen Sachen beschriftet waren, halten wir die im Zaum. Also euch passiert nichts, alles ist cool, wir haben die unter Kontrolle. Das war natürlich totaler Quatsch. Und es ging halt einfach nur darum, den Thousand Suns wirklich mal ordentlich oder ordentlichst den Kopf zurechtzurücken, weil die so psionisch begabt gewesen sind. Und durch den Makel des Chaos, den Flash Change, natürlich auch immer weiter auf der Suche nach Wissen war, nach psionischem Wissen, um diesen ganzen Bums irgendwie entgegenzutreten, sage ich mal. Das war jetzt natürlich nicht förderlich für diesen ganzen psionischen Krempel. Und ja, Magnus hat halt mit seiner, um das mal kurz runterzubrechen, mit seiner Wissensgier oder Wissenssucht den Bogen so weit überspannt, dass er halt ja, den Kopf zurechtgerückt bekommen hat.
Ja. Der Imperator wollte ihm das Auge öffnen.
Ja, und die Thousand Suns quasi eine Legion, die sich quasi, die beruht auf Psionikern. Das ist deren Ding. Das ist so. Und denen wurde dann verboten, Psioniker zu benutzen.
Genau.
So, in dem Konzil sind dann auch Leute, von denen die Thousand Suns eigentlich gedacht haben, das wären deren Verbündete, denen gut in den Rücken gefallen.
Ja.
Und daraufhin wurden Psioniker in den Astartes-Legionen verboten. So. Dementsprechend waren die
Piss.
Die waren richtig pissed.
Das ist so, als würde man zum Beispiel nur Gas Motorräder verbieten. Das ist
ja. Oder in den Nightlords Häutungsgruben.
Ja.
Häutungsgruben. Wo kommen wir denn hin? Ich dachte, das wäre eine freie Galaxis.
Ja. Wenn der zaubern darf, dann darf ich ja wohl meine scheiß Häutungsgrube behalten, ja?
Ja, und dementsprechend, dann haben die Thousand Suns haben, glaube ich, auch so Custodes. Haben die auch so Custodes Babysitter bekommen? Wer hat denn auf die aufgepasst?
Keiner, deswegen haben die ja weitermachen können, wie blöd.
Ich glaube schon.
Es wurde vorgeschlagen oder es gab den Vorschlag, dass halt natürlich Psioniker unverzichtbar sind fürs Imperium im Großen und Ganzen. Und dass sie ja an sich echt eine sehr wichtige Rolle spielen und dass sie halt aber unter strengster Aufsicht erzogen oder ja, geschult oder trainiert werden sollten erzogen werden ist, glaube ich, das Beste. Also sie wirklich so erzogen werden, dass man es braucht, weil Psioniker, wenn Psioniker so als Werkzeug angesehen wurde, ist es natürlich jetzt nicht die Kettensäge, die Amok läuft, die permanent Schaden anrichtet. Es ist halt das, was man draus macht. So, also ein Psioniker kann natürlich extrem sinnvoll sein. Bestes Beispiel für mich sind da die Navigatoren. Ohne Navigatoren wären Reisen durch den Warp gar nicht möglich.
Genau, wie Astropathen.
Genau. Das ist halt, das funktioniert halt. Ohne geht's halt gar nicht. So, und genauso kann man das, glaube ich, sagen. Also, das ist ein sehr gutes, sehr positives Beispiel. Positiv fürs Imperium. Ja, von Psionikern. Andersrum geht's natürlich auch so, dass sie extrem Schaden anrichten können, weil sie sich selber teilweise auch gar nicht kontrollieren können.
Ja, genau. So
es gibt ja Psioniker, die können sich selber nicht kontrollieren.
Unsanktionierte Psioniker, das ist ja auch.
Wo gerne mal ganze
schwarzen Schiffe vom Imperium. Mit
die größte Gefahr im Imperium.
Ja, genau.
Wo gerne mal auch ganze Planeten drunter leiden. Also im Sinne von Simsalapuff und weg.
Oder so ein Enslaver.
Zum Beispiel.
Denk mal Kacke, ja, oder. Nein, denk mal an den Eisner-Romane, wo die ganzen unsanktionierten Psioniker schiffen gehen und die ganze Parade kaputt machen.
Ja, genau, stimmt.
Wo Ravenor so den beschissensten Tag seiner Karriere hat.
Ja, schade. Obwohl danach wurde es richtig gut.
Und danach war fliegender wütender Kühlschrank. Also.
ja, aber auf jeden Fall, Magnus wurde das Zaubern verboten. Naja, und wie es immer so ist, wenn was verboten ist, wird es richtig interessant. Und dementsprechend hat er im stillen Kämmerlein weitergemacht.
Die gesamte fucking Legion.
Ja, die gesamte Legion.
Ja, also so still halt war das Kämmerlein jetzt nicht.
Quasi krasser als vorher, weil sie dann gesagt haben, okay, jetzt wurde es eh verboten. Recht. Jetzt können wir auch machen, was wir wollen.
Geil.
Jetzt dachte sich, wenn es am Schluss ist, soll man aufhören.
Ja. Und damit belassen wir es erstmal beim Konzil von Ikea. Das könnt ihr euch alle mal so merken. Also den Astartes-Legionen wurde das Zaubern verboten, obwohl zum Beispiel Legionen wie die Space Wolves das Ganze so ein bisschen umgangen sind, indem sie ihre Psioniker Runenpriester nennen und
die können leugnen, Blitze dass aus Wolken sie zaubern. Und das ist alles irgendwie ein bisschen komisch. Da gibt's auch ganz interessante Gespräche zwischen Thousand Suns-Legionären und Space Wolves-Legionären und ja, aber nur weil es aus der Wolke knallt, heißt noch lange nicht, dass wir zaubern. Ja, aber eigentlich, naja, gut.
Ne? Genau, die Space Wolves leugnen das so ein bisschen, dass das psionische Kräfte sind, aber eigentlich wissen sie ganz genau, dass es psionische Kräfte sind.
Aber es sind halt Arschlöcher.
Was immer so ein bisschen so wirkt, als hätten sie aber das Go vom Imperator, weil sie einfach die Henker sind und die dürfen alles.
Das wäre ein bisschen zu doof, um Regeln zu verstehen.
Vielleicht. Ja, also die Space Wolves wirken immer so ein bisschen wie so ein RPG-Charakter, den ein 14-Jähriger entworfen hat.
Ja, voll. Sie sind auf dem Papier cooler, als sie in echt irgendwie
sind. Sie sind super heftig und dürfen alles und sind eigentlich unbesiegbar.
Und permanent besoffen.
Ich hab geile Bärte.
Und bärtig und haben da Perlen drin und ja, ganz geiler Hundscheiß. Und ach, ich finde die einfach blöd.
Ja, ich sag mal, der nächste richtig wichtige Punkt. Ich weiß, so richtige Nerds, die auch die Romane alle kennen und so, die werden wahrscheinlich richtig rummeckern, dass wir so viel auslassen. Aber wir wollen das ja auch irgendwie in einem zeitlichen Maß weiterbringen. Wir
wollen mit der Folge auch diese Woche noch fertig
werden. Der irgendwie verträglich ist so. Und wir wollten auch irgendwann im 40K-Universum ankommen, bevor wir alle über 40 sind.
Oh Gott.
Und
Santa, das wird eng.
Das war sie. Ah,
und dementsprechend kommen wir mal direkt nach Ulanor. Und Ulanor ist in, sag ich mal, in den 40K-Roman ein wichtiger Name. Und im Ulanor-System oder im Ulanor-Sektor herrschen da richtig krasse Ork-Kriege. Da fällt ein krasser Ork-Walk ein, wo wahnsinnig viele Astartes-Legionen auch beteiligt sind an diesem Krieg. Sehr viel, sehr stark vertreten sind die Sons of Horus, damals noch die Lunar Wolves. Und der Imperator selbst kämpft Seite an Seite mit den Primarchen in Ulanor. Und es gibt sogar einen Ork, der um ein Haar den Imperator erschlägt oder abknallt. Das ist nie so richtig beschrieben, aber es war wohl haarscharf und der und Horus rettet ihn in dem Moment und rettet ihm das Leben. Was immer so ein bisschen als der Grund gesehen wird, warum später das passiert, was passiert. Aber nach wirklich einem krassen Kampf und krassen Krieg gewinnen am Ende die imperialen Streitkräfte. Und zwar am Ende dank der Lunar Wolves, weil die Lunar Wolves sind sehr bekannt für eine Taktik, dass sie nennen das immer der Schlange den Kopf abschlagen. Die sind halt sehr gezielt darauf, den Kommandostab des Feindes auszuschalten. Und so ist es so, dass Horus Lupercal höchstpersönlich mit seiner Kommandoeinheit, mit einem Droppod, glaube ich sogar,
ja, genau,
in das, der Ork Warboss von diesem ganzen Konflikt hat sein Hauptquartier in der Spitze von so einem Turm.
Das ist der Turm von Ulanor. Das ist der Herrschersitz von Urlak-Urk, der Warboss, der sich da verbarrikadiert, verschanzt hat und Horus marschiert halt mit seiner Elite-Einheit der ersten Kompanie, den Terminatoren, also mit einer Elite-Einheit in diesen Turm und dann geht's richtig rund.
Unter anderem ist Abaddon dabei, richtig?
Ja, das ist halt der Captain der ersten.
Ja, und das ist halt ziemlich cool. Also Abaddon ist halt ein Charakter, der einfach immer da ist.
Ziemlich geiler Charakter, wohlgemerkt.
So, ja.
Abaddon und Teil seines Morningworlds.
Ja. Das aber in der Black Legion-Folge.
Und kein Dämonenprinz.
Und er ist kein Dämonenprinz. Aber Abaddon kriegt noch genug Platz in unserem Podcast.
Und definitiv. Auch seine coole Frisur kriegt natürlich eine ganze Menge
auf
Platz.
Auf jeden Fall. Zwischenzeitlich hat er auch mal eine Glatze, aber dazu an einem anderen Mal mehr. Auf jeden Fall, die rasseln mit ihrem Droppod genau in das Hauptquartier dieses Ork-Bosses, killen ihn, schmeißen ihn da oben runter und so ist der Kopf der Schlange abgetrennt. Der Warg zerfällt.
Ach, wenn er da einer aus dem Fenster geworfen wird, ist das okay. Wenn ich das bei Pen and Paper mache, ist das alles total durchgeknallt.
Guck mal, das funktioniert, weil er Horus ist und er kann sich so eine ganze Menge erlauben. Wenn du in unserer Pen and Paper Runde, kurz mal off-topic hier, als total durchgeknallter Inquisitor der Meinung bist, du musst da irgendjemand aus dem Fenster rauskomplimentieren, das ist eine ganz andere Geschichte. Das
der Volk hat mir recht gegeben.
Nein.
Das Gute hat sich durchgesetzt.
Nein, nein, nein.
So. Ja.
Und wieder zurück.
Und wieder zurück zum Thema. Wie gesagt, die schmeißen diesen Ork-Warboss aus diesem Turm raus, killen den. So, kurz vorher hat Horus noch dem Imperator das Leben gerettet. Und dann gibt's eine krasse Siegesparade. Der Warg da ist zerschlagen. Es waren Millionen von Orks. Den haben sie besiegt. Und der Ulanur-Sektor ist befriedet. Und zum Erfolg dieses Kreuzzugs... Ja, Ulanor wird später umbenannt in Armageddon. Sehr treffender Name. Und die Orks kommen wieder, wie Veteranen des Hobbys wissen. Armageddon war früher ein sehr wichtiger Konflikt bei Warhammer 40k. War immer wieder aufgegriffen, die drei Kriege um Armageddon. Jetzt inzwischen ist das nicht mehr so ein Megathema, weil die Story ja endlich mal vorangetrieben wird. So, aber früher war Armageddon immer das Ding. Also das war immer ein sehr präsenter Konflikt und ein sehr präsenter Sektor.
Um Urlaub zu machen.
Ganz genau. Ja, Ulanor, später Armageddon. So, Ulanor ist befriedet und der Imperator sagt, ey, voll geil, wir machen jetzt hier mal eine fette Siegesparade und lässt vom Mechanikum einen ganzen Kontinent planieren.
Ja, stimmt. Das, oh Gott, das habe ich ja, das war auch in den ersten drei Romanen irgendwo
beschrieben. Ja, 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 das genau. Alles, es wird einfach mal eine
Kontinent. Eine Parade alles ja. Plan machen.
Es wird einfach mal eine komplette kontinentgroße Fläche auf diesem Hauptplaneten des Ulanur-Sektors planiert.
Es werden halt Straßen angelegt, Kontinent umfassend.
Merkt euch, wir haben deswegen auf den XXXV1798 Parkplatz geparkt.
Es werden Straßen angelegt. Wie gesagt, Kontinent umfassend, es werden Plätze angelegt und alles einfach, es wird alles hergerichtet, das ist eine schöne Parade abgehalten.
100 Kilometer lange Paradezüge ziehen da lang, diese kilometerbreite Paradestraße gesäumt von den aufgespießten Orkschädeln.
Also das sind ein paar. Mindestens 5.
Genau.
Mindestens 5.
Große Plateaus, wo die Primarchen sozusagen diese Siegesfeier beobachten. Da geht's richtig ab. Es ist richtig gute Laune.
Und am Ende dieser ganzen Prozession, beziehungsweise an dieser Prozessionsroute stehen ja noch Titanen aufgereiht, ja. So als von wegen so, wow, krass, jetzt geht's aber richtig rund hier. Das ist so die Kirsche auf dem Sahne. Ich sag mal, riesengroßen Scheißhaufen von Sahne. Ich glaube, was anderes könnte man gar nicht. Ich will nicht,
dass du mir jemals ein Eis machst.
Handgeschneuzte
Sahne-Scheiße. Ich passe.
Ja, das war schon ein krasser Konflikt mit echt vielen Teilnehmern auch. Und
Teilnehmen? Das klingt wie ein Lab.
Ja, ist ja schön, dass ihr euch Zeit genommen habt, das Orks hier aufzuschlagen.
Hey, super, dass ihr alle da wart. Wenn wir jetzt hier nachher den anti-autoritären Kindergarten verlassen.
Denkt dran, der Gewinner ist der Spaß.
Zum Handstricken von Unterwäschenkurs für Fortgeschrittene weitermachen. Toll, dass ihr alle da wart. Nee, aber da gibt's eine krasse Parade, aber wirklich krass kontinental wird da einfach mal platt gemacht für diesen Paradegrund. Und am Gipfel der Parade gibt der Imperator bekannt, dass er den großen...
Für extra drei irgendwie. So eine Geldverschwendung für eine Parade als Kontinent
eingeladen. Genau, der Irrsinn der Woche.
Ja, total.
Und am Gipfel dieser Parade gibt der Imperator bekannt, dass er den großen Kreuzzug verlässt.
Genau. Nach diesem Ulanur-Kreuzzug wird der beste oder der erfolgreichste Primarch halt, kriegt den Titel Kriegsherr verliehen. Das ist Horus, ich bin so geil, Lupercal.
Ja.
Der ist danach der Kriegsherr. Und der Berater zieht sich nach Terra zurück, um sich anderen Projekten zu widmen. Das ist zumindest die Umschreibung, die er benutzt. Er will wohl irgendwie der Menschheit ermöglichen, das Nest der 1000 Tore nutzen zu können, was so Warp-Reisen unfassbar einfacher und schneller machen
würde. Genau, das haben wir in der Warp-Folge, glaube ich, schon mal besprochen.
Genau, aber weil halt Big E jetzt nicht der beste empathische Vater ist, was halt bei Monarch ja schon gezeigt hat oder Nikia gezeigt hat, hat er einfach gesagt, gar nicht gesagt, was er vorhat.
Ja.
Und diese Abwesenheit von der Vaterfigur halt bei Horus ziemlich viele Scheiben eingeschmissen hat.
Generell hat das bei vielen Primarchen Fragen aufgeworfen und auch bei Astartes-Kriegern, weil es einfach, der Imperator hat einfach gesagt, ja geil, den Rest schafft ihr alleine. Horus, du bist jetzt der Kriegsherr. Ich muss nach Terra, ich habe ein wichtiges Projekt. Und weg war er. Und so fühlten sich wirklich viele alleingelassen. Ne? Also
gerade Horus hat, ich finde die Szene so gut, wo er halt so, ich glaube im ersten Band ist das sogar Gedanken versunken, da in seiner Kajüte und in seinem Raum sitzt und halt wirklich grübelt, ja, und dann hat er uns verlassen und hat nicht gesagt, warum, und spielt halt mit seinem Ring rum und merkt dann auch, wie er sich damit abfacken muss, weil er halt als Primarch der Lunarwurst war halt Krieger und auf einmal ist er Kriegsmeister und muss sich halt auch mit arschiger Bürokratie rumärgern, was ihn halt richtig nervt.
Das stimmt.
Und was ihn richtig abfuckt, weil er an laut Antworten reden muss von Leuten, die ihm egal sind.
Ja. Und hast du recht.
Das hat ziemlich viel kaputt gemacht. Also es gab ja noch so damals so intern bei den Brüdern so, wo da halt immer so gewetteifert, wer so der Beste wäre. Und es gab damals ja schon so die Idee, dass halt vielleicht Ferus Manus eine bessere Wahl gewesen wäre.
Ja.
Wenn er besonders agiert hätte und damit besser zurechtgekommen wäre. Oder
ja, rational vor allen Dingen, ne?
Rational. Also dass zum Beispiel Gilliman oder Lehman Rusty halt da auch so ihren Hut in den Ring geworfen hatten, da zu ungeeignet gewesen wären, aber Ferus Manus galt so. Der hätte es halt definitiv gemacht. Oder Robel Dawn.
Oder Conrad Curse.
Conrad Curse, ja.
Dann wäre auf jeden Fall Ruhe im Karton.
Dann wäre es halt ein riesen Fickfest geworden, über Gedärme an den Wänden hängen.
Aber Frieden, alle haben Angst, gehen nicht mehr aus dem Haus, nur noch
alle verlieren. Und jeder kriegt seine eigene Häutungsgrube.
Yeah. Haltungsgruppe 2000.
Blutgott Thorn wacht auf, weil er Angst hat, dass Rogel Dawn sich unter sein Bett, weil er Angst hat, dass Conrad Kurt sich unter sein Bett versteckt.
Das wäre ein Fest geworden. Vielleicht kommt irgendwann mal so Alternate Reality raus. Vielleicht, wenn sie das alles mal verfilmen, vielleicht schlagen die einfach neue Wege an. Machen das wie bei Game of Thrones, dass so ganz andere Sachen passieren als in den Romanen.
Oh, bitte nicht.
Und, dass einfach jemand anders Kriegsherr wird. Und das wäre witzig.
Malkador.
Vor allen Dingen wäre das denn so ausgekoppelt aus dem Tabletop und aus dem offiziellen Lore, was ich wahrscheinlich gar nicht so schlecht fände, weil man sich dann nicht an so kleinen Ungereimtheiten so auf.
Doch, das ist die Warhammer Community, die wird sich an allen
aufreiben. Die reibt sich auf jeden Fall auf. Deswegen gibt's auch bis heute noch keinen geilen Film.
Ja, das stimmt.
Nee, aber Horus Lupercal wird zum Kriegsherrn ernannt und kann den Bums ab dem Moment dann alleine führen.
Und will oder nicht.
So dreht sich, sag ich mal, der Wirbel immer weiter. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zurück zu Magnus, oder? Weil, also, jetzt wird der Übergang, sag ich mal, zum großen Bruderkrieg langsam fließend. Offiziell sind wir immer noch im großen Kreuzzug. Die Legionen machen jetzt unter einem anderen Kommando, sag ich mal, weiter und nehmen weiter das alte menschliche Reich weiter ein und befrieden Planeten, zwingen sie zur Konformität zum Teil. Es geht halt weiter, weiter und weiter.
Teilweise machen das Religion schon sehr angepisst mit sehr viel, ja, es ist mir jetzt doch alles scheißegal, genau, Attitüde.
Es tun sich halt langsam so Gräben auf. Gleichzeitig ruft der Imperator mit seinem Verlassen des Kreuzzugs das Memoratorenprojekt aus und sag ich mal, weist den ganzen Astartes-Legionen und Expeditionsflotten Memoratoren zu. Das sind sozusagen Künstler, Geschichtenschreiber, Schriftsteller, alle möglichen Leute, normale Menschen, die sozusagen den großen Kreuzzug ab jetzt dokumentieren sollen und
für
die Nachwelt einfach festhalten, für die imperialen Archive.
Das finden einige gut, wie Emperor's Children finden das super.
Emperor's Children finden das mega geil. Das ist auch eine der beliebtesten Legionen für die Memoratoren.
Andere eher so nicht.
Ja, ich weiß gar nicht, in welchem Roman war denn das? Da ist einer bei so einer, die Memoratoren werden so mehr oder weniger zufällig zugeordnet zu den verschiedenen Kreuzzugsexpeditionsflotten. Und du kannst irgendwie, glaube ich, eine Neigung vorher abgeben, wo du gerne hinwollen würdest, aber es gibt so ein paar Legionen, die sind halt so Jackpot, wie zum Beispiel die Sons of Horus, die werden halt von Horus Lupercal kurz nach dem Ulanor.
Der FC Bayern München, der Legion.
Ja, die werden halt kurz nach dem Ulanor-Konflikt von Horus Lupercal in die Sons of Horus, werden die umbenannt, die Luna Wolves. Und die sind halt so Jackpot oder Emperor's Children, weil die ganzen Memoratoren wissen, okay, da dürfen sie echt viel machen. Ist halt
auch super.
Genau. Also es gibt so Legionen, das ist cool. Ultramarines ist auch cool. Gibt halt Legionen, das ist scheiße, wie Nightlords zum Beispiel.
World Eaters sagt besser gar nichts.
Ja, das ist nicht so gut. Space Wolves sind auch nicht allzu beliebt. Obwohl hier dieser Burning of Prospero, da folgt man, also man sieht den ganzen Roman quasi aus der Sicht von Caspar Hauser. Das ist ein Memorator von den Space Wolves dann in
Name
dem Fall.
Name ist halt auch zu gut.
Ey. Sie nennen den halt ein bisschen anders. Skjalde heißt er da. Das ist halt das fenrisische Wort für Memorator, glaube ich. Oder das ist in deren Kultur quasi eine ähnliche Profession. So. Das ist der Skjalde, der Geschichtenerzähler. Und das genießen die Space Wolves schon sehr. So dieses, okay, es wird über die Geschichten erzählt und das ist so, wie sich an mich erinnert wird, auch nachdem ich tot bin. Mhm. Es geht halt um Heldentaten und so. Das ist halt eigentlich ganz charmant beschrieben. Ist auch ein Dan Abnett-Roman, ne? Also Dan Abnett
ist
halt
sowieso ein gut.
Wahnsinnig guter Autor so. Und am Anfang war ich so ein bisschen, weil ich halt Wikinger nicht mag und ich mag halt auch irgendwie, keine Ahnung, Space Wolves nicht so besonders. Aber der Roman war im Großen und Ganzen am Ende schon cool. Und ich war doch recht begeistert, auch wie das alles umgesetzt wurde. Auch ich finde immer diese Wikinger-Passagen fand ich dann doch immer ganz nett, weil die Brutalität einfach ein ziemlich geiles Level hatte.
Ich stelle mir das halt auch als Memorator irgendwie so vor, wenn du dich halt bewirst, wo du hinkommst und denkst so, ja, ich lande jetzt so bei den Space Wolves, ich habe jetzt nicht so ganz verloren, aber gewonnen habe ich irgendwie auch nicht, weil ja, die sind halt schon so ehrenvoll und finde das auch toll, dass man mit ihnen arbeitet, aber ich habe halt immer von einem Dreivierteljahr so ein massives Alkoholproblem.
Ja, genau.
Ich halt immer angestiftet werde mit dem mit, um die Wette zu trinken genau. Und ich das einfach nicht kann.
Die Space Wolves kleiden halt auch ihre Raumschiffe von innen so ein bisschen aus wie irgendwelche Langschiffe mit ganz viel Holz und irgendwie Schnitzereien. Und dann
die haben Charaktermodelle, die im Schiff nach vorne getragen werden. Die sind halt einfach...
Ja, genau. Also das ist so...
Wie so Langhäuser, weißt du, so von irgendeinem Obermufti überall
eine Feuerstelle
Fälle an den Wänden und
ja, die verbrennen auch die Toten im Raumschiff und so.
Ja, weil
und erzählen dabei halt die ganzen Heldentaten, die der Tote vollbracht hat und so. Ich finde das eigentlich ganz cool in dem Roman beschrieben, weil das sehr detailliert ist und einen guten Einblick irgendwie in die ganze Welt der Space Wolves gibt.
Verliert im
Pendel. So würde ich mir so ein bisschen wünschen, dass es das mehr gibt in verschiedene Legionen aus Sicht von einem Memorator. Also zum Beispiel Nightlords wird dann immer mal, wenn das Thema Memorator kommt, ist es immer so, die wollten halt nicht viele, die haben halt gar nicht erst viele aufgenommen, so, weil die da kein Interesse dran haben. Aber trotzdem hat's das ja wohl gegeben und das finde ich eigentlich mega interessant, wie das aus deren Sicht, weil ich meine, wenn das schon für Astartes schreckliche Verbrechen sind, die die Nightlords begehen, wie ist das erst für so eine zarte Künstlerseele, der das irgendwie niederschreiben soll?
Kreide bleich zu nach Hause geschickt.
Also, die Leute tun mir richtig leid. Also, wo einem Astartes-Legionär die Knie schrottern und er schon mit seiner Boltpistole liebäugelt in so manch einsamer Stunde, denke ich mal. Oh mein Gott, diese armen Menschen. Und dann steht er so ein wahnsinnig grinsender, mit einem blutverschmierten Messer in der Hand, lachender Typ irgendwie von mir so, hey du, komm, ich erzähl dir mal eine Geschichte.
Ich stell mir gerade echt vor, wie so ein zitternder Memorator Conrad Kurse ein Interview stellt.
Ja, genau.
Also Conrad Kurse, was ist denn deine Motivation? Und Conrad Kurse mit so einem
Häutungsgruben, nur Häutungsgruben.
Conrad Kurse mit so einem Cave voll Blut. Satan.
Ja.
Genau, Satan.
Ja, hört euch einfach Mayhem Live in Leipzig 91 an. Das ist dann ungefähr das.
Eine Schlacht,
was dabei rauskommt.
Live mit Schnitt.
Ja, also, wie gesagt, dieses Memoratorenprojekt wurde gestartet mit Verlassen des Imperators vom Großen Kreuzzug. Und es ging halt weiter so, ey, die haben echt noch viele Welten befriedet und so. Aber dann ging es halt so langsam los, dass so ein bisschen die Fassade bröckelte, vor allen Dingen bei Horus Lupercal. Losgetreten haben das im Grunde die Wordbearers.
Yay!
Weil das die ersten waren nach diesem Ding auf Monarchia, deswegen haben wir das schon erwähnt.
Das war das, ne?
Ja. Und Cor Ferron aber auch.
Ja, die haben,
ja, aber die beiden so hauptsächlich, also.
Die haben sehr viel Einfluss auf Lore.
Ja, aber den Warp, sag ich mal, hat nachher eigentlich Argel Thal da reingebracht mit seiner Truppe. Das waren ja die dann als Expedition in den Warp geschickt wurden. Weil die Wordbearers waren die ersten, die gesagt haben, ey, der Warp ist mehr als nur ein einfaches Mittel zum Reisen. Das hat halt der Imperator auch immer viel unter Verschluss gehalten. Der hat einfach gesagt, alles ist Wissenschaft. Den Warp benutzen wir zum Reisen und für Nachrichten. Frag nicht weiter, da haben sich auch alle dran gehalten.
Da ist nichts Verbotenes, guck nicht nach.
War immer schon komisch. Komisch, dass Freddy Krüger neben dir lag, wenn du durch den Warp geflogen bist und geträumt hast.
Oder die Wände geblutet haben.
Ja, aber so what?
Passiert halt in der wissenschaftlichen Welt.
Genau.
Das ist halt ganz normal.
Und die Wordbearers waren dann die ersten, die gesagt haben, nach Monarchia haben sie so eine Art Kustodes Babysitter bekommen, der auf die aufpassen sollte. Und das wurde halt gesagt, ey, ihr seid nicht effektiv genug mit eurer Glaubensscheiße, hört mal auf.
Wer hatte da einen Unfall?
Genau, der eine Kustodes ist ganz unglücklich gestürzt.
Die Treppe runter.
5-6 Mal im Schwert gestürzt.
Ja, leider. Und die Wordbearers haben dann gesagt, alles klar, am Warp ist irgendwie ein bisschen mehr dran. Die haben übrigens Cardia entdeckt und zur Konformität gemacht. Ja.
Das wusste ich gar nicht.
Die haben Cardia entdeckt.
Ja, was heißt zur Konformität gezwungen? Also das war naja, so für den der Punkt, wo dann halt auch Lorga-Kontakt über so eine zu dem Zeitpunkt schon zerfallene Alte als Schnittstelle Kontakt zu den Göttern aufgenommen.
Ja, total. Also, und da merkt man auch wieder einen Dan Abnett-Roman mit den violetten Augen der Kardianer, was auch schon in Eisenhorn vorkam.
Das ist so geil.
Was mich da noch so ein bisschen irritiert hat, aber dann merkst du halt, Kardia ist quasi aus der Feder von Dan Abnett.
Ja. Dune 2.0.
Ja, und dementsprechend, auf Kardia geht's halt gut ab, so warp-technisch. Und im Grunde sind die violetten Augen der Kardianer eine Spiegelung des Warp-lilanen Himmels.
Das Eye of Terror.
Ja, so weil die direkt ins Auge des Terrors blicken, also dem großen Zugang, der bei der Geburt Slaaneshs entstanden ist. Naja, und auf Cardia kippt's dann total und die Wordbearers sagen sich, alles klar, wir machen jetzt unser eigenes Ding insgeheim.
Mit Blackjack und Nutten.
Entledigen sich schon mal so einem Kustodes und wollen dann halt dicht dran ans Eye of Terror und schicken dann auch ihre Leute da rein und sehen sozusagen ihre Wahrheit und wissen, dass der Imperator nicht alles ist. Der Imperator ist trotzdem immer noch ein Gott, das denken die bis heute. Also wissen die, ja, weil...
Aber halt nicht unser Gott.
Genau, ist halt nicht deren Gott.
Denn State of Mind.
So, und die streuen dann so langsam
Mit sehr viel Geduld, das muss man schon sagen.
Sehr viel Geduld und sehr perfide. Genau. Schicken sie ihre Ordenspriester in die ganzen anderen Legionen irgendwie und versuchen halt so ein bisschen so den, den Spross der Häresie irgendwie zu verteilen, was bei einigen Legionen klappt, bei anderen weniger.
So oder einfach, dass sie die mit diesem Morningwell so.
Vor allem wird's auch bemerkt von den anderen Legionen halt, ne? Also zumindest teilweise.
Ja.
Die sind auf einmal sind die Warbearers erstmal weg, dann sind sie wieder da und alle merken aber irgendwie, waren die beim Friseur oder irgendwas ist da doch anders. Ganz komisch. Ja. Ganz komisch. Irgendwas ist da anders.
Du hast gar keine Warbearer, die ist in jeder Legion irgendwie welche. Ja,
also da ist der Roman, ich glaube, es ist der 15. in der Horus Heresy Reihe. Oh, der so erste Ketzer.
Oh doch, nee, bei dem
ist bin das ich 15?
Gerade. Ja, ja, ich weiß es nicht.
Kann sagen. Egal, finde ich auch auf Spotify, der erste Ketzer, der ist da sehr, sehr aufschlussreich, was das angeht. Also das ist so der große Wendepunkt. Da weißt du auf einmal, okay, deshalb ist das alles so passiert. Und die schaffen es dann natürlich auch, sag ich mal, die Sons of Horus und Lupercal persönlich irgendwie mit ihrem Gedankengut zu vergiften. Ja, und so nimmt das Ganze seinen Lauf. Wisst ihr zufällig, wie diese Welt heißt, wo Horus den Dolch abbekommen hat?
Irgendwas.
Darwin?
Darwin, ja klar. Ja, Darwin war das. Das ist Anatame.
Ja, genau, das sind die Sons of Horus, also die Wordbearers klauen so einen Superdolch, so einen Warp-Dolch.
Ein Wordbearer war das.
Ein Wordbearer,
Erebus. Das schwarze Schaf.
Ja. Was so ja auch am Ende waren da ganz schön viele Gönsche vergiftet. Aber da gibt es so einen Warp-verseuchten Dolch und Horus wird damit angestochen und er liegt fast seinen Verletzungen und wird am Ende nur durch Warp-Magie gerettet.
Kommt dann ja in diese Schlangenloge, war das
ja,
das?
Ja, genau.
Ja, ne? Und da wird er quasi gerettet oder?
Gerettet durch Warp-Magie.
Genau.
So. Und so schwenken wir auch schon wieder rüber zu Magnus.
Genau.
Und, warum es endgültig knallt.
Papa, ich muss dich warnen, reiß alle Regale rum beim Reinkommen.
Wir sind noch quasi mittendrin in der, großen Kreuzzug. Der Imperator sitzt auf Terror, forscht auf seinem geheimen Projekt, denkt, alles klar, mein Lieblingssohn macht das schon, alles ist Zucker. Genau.
Papa.
Genau, alles ist Zucker.
In ein paar Jahrzehnten haben wir ja alles befriedet, ich habe das geile Webway-Projekt fertig. Ach, nur noch diesen Schalter umlegen und dann ist alles geritzt und auf einmal fliegt ihm alles um die Ohren.
Ich stelle mir gerade vor, wie so ein Kartenhaus zusammenbauen und fliegt ja. Die Tür auf und Magnus
kommt. Arkane Technologie, 10.000 Jahre alte Technologie,
sehr sensibel,
zerfällt zu Staub, massig Astropaten, Psioniker sterben und Magnus steht im Raum.
Dämonen fluten den imperialen Palast.
Ja.
Und alles nur, weil der klumpfüßige Zyklop sich gedacht hat, ich bin ja mal ein Fuchs.
Ich schicke meine Voicemail.
Ja, Magnus reimt sich auch auf dumme Nuss.
Tomato fucked up.
Tomato fucked up. Genau. Nein, er kriegt natürlich mit, also der klumpfüßige Zyklop, dass sein lieber Bruder Horus irgendwie, dass das da nicht so ganz rund läuft, sagen wir mal, ich glaube, es funktioniert so. Und denkt sich dann natürlich so, okay, was mache ich natürlich? Ich versuche ihn zu retten oder ich versuche das alles irgendwie auf die Kette zu kriegen wieder, weil so geht's ja natürlich nicht. Er geht los und versucht dann seinen Vater oder ihren Vater, ist ja auch Horus Vater.
Klack, 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 klack.
Da geht die Batterie auf hier, ne? Schön reingeorgelt, wie so ein Achtarmiger.
Schön,
ja, normal. Geklopft.
Also, wo waren wir?
Ich bin stehen geblieben. Ich bin ja froh, dass ich überhaupt stehen geblieben bin.
Zap, lustig.
So.
Ja, der klumpfüßige Zyklop. Er hat sich natürlich gedacht, er informiert mal den Imperator und hat sich dann mittels seiner psionischen Kraft,
die ihm ja eigentlich verboten wurde, seit dem Konzil.
Genau, genau, es wurde ihm eigentlich verboten. Bis dahin dachte der Imperator auch so, okay, er wurde gerügt, er hält sich dran. Und
bei Nikea gibt's jetzt übrigens auch vegane Hotdogs.
Nice. Geil, gibt's auch mit Warp das?
Wow. Wow.
Naja, währenddessen hat sich der Imperator, glaube ich, gedacht, von wegen so, okay, gut, alles cool, ich habe ihn quasi verbal in die Fresse gehauen, er hält sich dran, alles ist nice, alles ist super. Was er nicht wusste, dass Magnus sich gedacht hat, Ja, zum Glück ist...
Wer hätte das gedacht, Captain Weitsicht?
Und das, der Typ war zu dem Zeitpunkt schon 40.000 Jahre alt und hat das nicht kommen sehen.
Meine Vermutung ist ja wirklich, dass Magnus sich zu sich selber gesagt hat, ach Leute, ein Glück, Konzil von Nikea gerade vorbei. Und er hat sich so gedacht, Leute, ein Glück, zum Glück ist heute Gegenteiltag. Ich halte mich also nicht dran und mache genau das Gegenteil von dem, was er gesagt
hat. Am Ende hat Magnus ja gedacht, okay, er hat das die ganze Zeit geheim praktiziert mit seiner Legion, hat denen viele Sachen gezeigt und hat gesagt, okay, jetzt erst recht. Und dann hat er in der Vision gesehen, wie Horus seinen Vater verrät und wie Horus von den Mächten des Warp verführt wird und hat sich gesagt, okay, ich setze alles auf eine Karte, ich muss meinen Vater warnen, sonst wird das ganze Imperium untergehen.
Aber er selber wollte ja auch Horus bewahren.
Ja, in der Vision hat er gesagt, er könnte Horus noch retten und hat dann aber gemerkt, alles klar,
schlecht.
Wird nicht so richtig was. Nicht
so richtig.
So, ja. Wollte seinen Vater warnen, platzte natürlich in dieses Mörderexperiment in dem Labor auf Terra rein und hat alles zerstört und zunichte gemacht, wofür der Imperator so lange gearbeitet hatte.
Wirklich alles
weggebombt. Genau, das war halt dadurch. Ein Teil des großen Plans des Imperators, ne? Durchs Netz der 1000 Tore, durch diesen Zugang auf Terra hätten die echt, wenn sie das hingekriegt hätten, das zu nutzen, sichere Reisen durch den Warp, wäre halt der große Plan, die Chaosgötter zu umgehen, ein Schritt weiter gewesen.
Vor allem der große Kreuzzug wäre von einem Tag auf den anderen eigentlich beendet gewesen.
Die wären überall rausgekommen und hätten gesagt, alles klar, Logan, ab geht's. So.
Sure. Dumm gelaufen.
Ja, hat Magnus einfach mal alles versaut.
Danke, Magnus.
Alles.
Ja.
Mit guten Absichten, sag ich mal, aber...
Mit guten Absichten hat er auch richtig verkackt.
Und das ist ja im Prinzip dann auch der Beweis dafür gewesen, dass das Konzil von Nikea ja recht hatte. So, mit dem Verbot der psionischen Kräfte.
Schon.
Siehst du ja, was die damit angerichtet haben. So.
Genau, oder was er damit angerichtet hat. Was das alles zur Folge hatte, war dann, dass der Imperator Wut entbrannt, der wollte ja gar nichts hören, der wollte ja nichts irgendwie, das war dem ja alles egal, Magnus gar nicht dazu, also gar nicht die Gelegenheit gegeben, sich zu erklären, beziehungsweise worum es überhaupt geht, sondern einfach nur, okay, du hast mich verraten.
Du gehst jetzt auf dein Zimmer.
So sieht's aus.
Ich schicke gleich deinen großen Bruder rauf. Und dann ist hier aber Schluss mit lustig, mein Lieber. Spiek dir gleich ins Auge, du.
Ne, das war nämlich der genaue Wortlaut. Das war der genaue Wortlaut. Ich hätte es nicht besser sagen können. Nein, Magnus hat seine eigene Legion, seine Söhne damit wirklich verdammt. So, er hat seinen Fehler eingesehen, direkt danach eigentlich. Also der Imperator hat Leman Russ und seine Space Wolves damit beauftragt, also seine Kriegsrunde, die Legion der Thousand Suns auszulöschen. So.
Ja, und die Space Wolves machten sich also auf den Weg, dem Befehl ihres Vaters zu folgen. Und die Space Wolves, was wir schon in der letzten Folge gesagt haben, sind halt die bestdressiertesten Hunde des Imperators. Und die führen halt jeden Befehl aus. Und da wird halt auch in den Romanen nochmal thematisiert, als das mit Prospero und der Vernichtung der Thousand Suns sozusagen im Raum steht, dass die Space Wolves schon mindestens eine andere Legion vernichtet haben.
Wahrscheinlich so. Zwei.
Wahrscheinlich zwei, ja.
Man muss aber auch dazu sagen, Magnus, wie ich eben meinte, gesagt hatte, hatte sein Vergehen selber ja eingesehen und daraufhin haben sich die Thousand Suns gegen die Space Wolves zu Anfangs gar nicht gewehrt.
Ja, genau. Also
die haben alle Schilde runtergelassen. Die haben sämtliche Abwehrbatterien.
Ja, ich glaube sogar die gesamte Legion der Space Wolves ist nach Prospero geflogen.
Ja,
ne? Inklusive Sisters of Silence. Das sind halt Blanks, also
unberührbare
quasi Individuen. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal besprochen haben, aber Individuen, die sozusagen den Warp ausblenden. Also Psionik funktioniert in deren Umgebung nicht. Und das sind halt, dazu sind es halt auch noch krass trainierte Assassinen sozusagen. Halt wirklich Elite-Krieger.
Female Space Marines.
Ja, und Custodes waren noch mit dabei und die sind halt nach Prospero geflogen, um quasi die Thousand Suns zur Rechenschaft zu ziehen.
Und das ist auch genau das auch passiert. Die wurden reihenweise weggeschlachtet, kann man glaube ich so sagen.
Ja.
So lange, bis ihr ein Herz gefasst wurde und gesagt wurde, okay, jetzt geht's nicht mehr weiter, jetzt wehren wir uns, jetzt setzen wir uns zur Wehr. Und da haben natürlich dann auch die Angreifer in dem Moment natürlich, in dem Kontext, gute Jacke voll gekriegt.
Ganz weit entfernt konnte man hören, wie Laura gekichert hat.
Da ging's ab wie auf dem Osterfeuer.
Nee.
Da haben halt auch die Thousand Suns halt das entfesselt, was sie können. Ne? Also da ging es halt psionisch richtig zur Sache.
Sie haben sie halt nicht mehr gewehrt, sie haben sie halt nicht mehr unterdrückt, sie haben sie einfach losgelassen. Das wird auch später in den Ahriman-Romanen, in der Romanreihe sehr gut beschrieben, dass er wirklich die ganze Zeit sich selber runterdrückt beziehungsweise sich selber im Zaum halten muss, seine eigene Macht, also den Warp oder die Kräfte des Warp in sich. Bis zu diesem Punkt, wo einfach dann der Todmannschalter umgelegt wird und dann gesagt wird, weißt du was, scheißegal, ich lasse jetzt alles los und jetzt bricht einfach mal das Chaos über euch herein. Ja. Und das haben genau das haben die Thousand Suns gemacht und deswegen ist auch einer der Punkte, weshalb ich die so interessant finde, weil die aber sind eigentlich extrem mächtig. Keine Bolter.
Nö, ziemlich, aber die haben ja auch diese besonderen Bolter, ne? Also die haben ja, es war in früheren Editionen, hatten die Rubric Marines, wie sie jetzt heißen, hatten halt noch so besondere Superbolter.
Inferno-Bolter.
Ja, aber eigentlich bräuchten sie keine Waffen, weil
die schießen halt, also Warp, also das Warp-Energie.
Ja, geil.
Aber die hießen in der dritten Edition K-Bolter und
waren ja K-Bolter, genau.
Waren das aber noch so Dämonenwaffen.
Ja. Der Dämonenprinz konnte damals auch einen Bolter haben.
Ja.
Ziemlich cool. So ein Riesenballer.
Sehen auch, muss noch kurz dazu sagen, die sehen auch ein bisschen dämonisch aus, finde ich, die Bolter an sich, also jetzt die Modelle im Tabletop, die aktuellen, weil die auch noch irgendwie so, also dämonisch, ägyptisch, keine Ahnung, wie auch immer, weil die noch so Schnäbel dran haben und so weiter und so fort.
Definitiv,
und das sieht schon mehr nach einem Dämon in Waffenform aus, so ein bisschen, finde ich.
Das stimmt. Ja, und somit gab es Prospero, ein Bruchteil der Thousand Suns sind dann noch geflohen. Die haben sich sozusagen auf einen anderen Planeten katapultiert, am Gipfel dieser Schlacht.
Der Planet der Zauberer mit Magnus.
Damit belassen wir das erstmal. Genau, aber so war die Horus Heresy immer noch nicht ausgebrochen. Der Imperator dachte immer noch, okay, alles klar.
Können wir noch retten? Nur ein bisschen Farbe.
Genau, die Thousand Suns habe ich verloren sozusagen. Aber so drehte sich das immer weiter. Horus war tödlich verwundet durch diesen Dolch und wurde auch in einer Schlangenloge durch Warp-Magie wieder zum Leben erweckt quasi oder ist dem Tod entronnen.
So alle Zeichen standen auf Gewitter.
Genau, hat aber durch diese Vision, die er in seinem Todeskampf hatte, zu den Chaosgöttern gefunden. Die haben ihm halt Dinge aufgezeigt, zum Beispiel das Entführen der Inkubatorkapseln der Primarchen.
Aber halt auch, ich möchte mal wissen, was dem Imperator vorgegangen ist. Ja, okay, die Thousand Suns sind gerade am Auslöschen, aber das ist okay, das können wir noch retten. Okay, die
Vampire. Und er fragt sich nie nach dem Grund, warum Magnus das gemacht hat. Das finde ich am allerbesten.
Die Vampires reden nicht mehr mit mir und haben ihre Rüstung rot gefärbt und ihr so ein Teufelfigur.
Ach ja, und ich krieg hier irgendwelche Beschwerden über die Nightlords, dass sie da schon wieder einen ganzen Planeten
haben. Aber sonst ist okay, das können wir noch retten. Die Nightlords sind gerade am Auslöschen, aber sonst ist okay, das können wir noch retten.
Die Nightlords sollten dann auch zur Rechenschaft gezogen werden. Und dann gab es auf einmal ein Notrufsignal aus dem Istvan-System, dass bitte alle Space Marine-Legionen hierher kommen sollen.
In bestimmten Konstellationen.
Ja.
Das ist interessant zu erwähnen, finde ich. Genau. Das muss man nochmal dabei sagen. Es war ja nicht einfach so, alle treten sich an einen Platz, sondern die und die gehen mal da spielen und die müssen da irgendwelche Orks abwehren.
Die kommen dann halt nach.
Genau, ne?
Ganz genau.
Aber das ist was für ein Bruderkrieg.
Genau, ich würde sagen, also es spitzt sich langsam zu. Horus hat zu den Chaosgöttern gefunden, unbewusst noch teilweise, hat aber einen Plan, möglichst viele von seinen Bruderlegionen mit auf seine Seite zu ziehen. Und sieht halt, der Imperator hat den großen Kreuzzug verlassen. In seinen Augen hat er somit ihn und seine Primarchenbrüder betrogen. Und immer mehr Astartes und auch Primarchen fragen sich, wo eigentlich ihr Platz ist, wenn der große Kreuzzug vorbei ist. Und da denken wir mal zurück an die Thunder Warriors, die das Ganze ja auch nicht ganz so glimpflich überstanden haben, nachdem ihr Zweck erfüllt war. Und so denken halt auch die Astartes, was ist eigentlich damals mit den Thunder Warriors passiert? Zu Recht, was machen wir eigentlich, wenn es keinen Krieg mehr gibt? Wir sind nun mal Krieger. Und so versucht Horus jetzt halt immer mehr von seinen Bruderprimarchen um sich zu scheren. Das Ganze gipfelt dann so ein bisschen in dem Aussortieren der illoyalen Kräfte in seiner Legion, in Fulgrims Legion, in Mortarions Legion und in Angrons Legion auf Istvan 3, wo er sich so sagt, alles klar, wir sortieren jetzt mal ein bisschen das aus, was am Ende nicht unsere Ziele mit sich nimmt, weil die Primarchen hat er auf jeden Fall schon auf seiner Seite gehabt. Nur in den Legionen, vor allen Dingen unter den Terranern, gab es auf jeden Fall Kräfte, die eher dem Imperator loyal waren. Dazu aber in der nächsten Folge auf jeden Fall mehr. Und das Ende des großen Kreuzzugs war ganz offiziell dann das Landungsfeldmassaker auf Istvan 5. Da offenbarte sich sozusagen der ganze Verrat für alle kollektiv, nicht nur für einzelne Kräfte in seinen Legionen, sondern für, sag ich mal, das ganze Imperium, beziehungsweise für die Astartes-Legion als allererstes.
Da fielen dann die Masken.
Genau, da fielen die Masken und da wurde dann klar, alles klar, das ist auch nicht mehr zu retten und das ist hier jetzt nicht irgendwie zu befrieden, jetzt ist Bürgerkrieg. Ja, und somit haben wir den großen Kreuzzug gar nicht abgeschlossen. Das war jetzt schon ein ziemlich dickes Ei mit zwei Folgen. Aber das richtig dicke Ei kommt als nächstes, weil dann sind wir bei der Horus Heresy angekommen. Ein so umfangreiches Thema.
Machen wir auch in einer Folge, rutschen wir das so durch.
Ich hoffe, dass wir das in einer Folge hinkriegen, weil im Prinzip die Grundsachen kriegst du in einer Folge hin. Das, was uns jetzt so mega aufgehalten hat, waren halt tatsächlich die Astartes-Legion. Aber ja, Horus Heresy würde mich sehr freuen, wenn wir das irgendwie in ein, zwei Folgen schaffen. Zur Not splitten wir die wieder, wie wir das jetzt gemacht haben, eigentlich ganz cool. Freut euch auf jeden Fall auf die nächste Folge, wenn es dann heißt, alles klar, jetzt gibt's richtig auf die Fresse. Jetzt geht's halt auch langsam los, jetzt werde ich auch selber so ein bisschen euphorisch. Weil
geil, das jetzt, merkt man gar nicht, das ist so ein leichtes Zucken. Man merkt's ja.
Passiert das Warhammer, warum wir alle, glaube ich, mit Warhammer angefangen haben.
Also
jetzt,
sei denn, du spielst Sau, dann bist du halt ein schlechter Mensch. Aber
jetzt
sonst
passiert halt genau das, was geil ist. Geile
Bürgerkriegs.
Geile Männer. In geilen Rüstungen.
Und vor allem kommen die Nightlords endlich mal dazu, Leute zu häuten.
Ganz genau. Ach ja, die Nightlords sollte man vielleicht noch kurz erwähnen. Die standen vor einer Mega-Rüge, quasi auch eine Auslöschung, munkelt man, kurz bevor das Bruderkriegsding jetzt losging. Sind dem Ganzen aber quasi entronnen, weil der Bruderkrieg losging. So, eigentlich ganz
Glück gehabt.
Weil die halt zu viel böse Sachen gemacht haben. Und damit kommen wir eigentlich zum Ende unserer Folge. Und wie das in jeder Folge jetzt der Fall ist, würden wir gerne nochmal so eine Playlist ein bisschen erweitern, oder?
Und wo du es gerade gesagt hast, Glück gehabt, ich habe einen Song. Jetzt gerade haben wir, ich hab mich.
Geil, ich ahne was.
Ich habe mich komplett umentschieden gerade.
Okay.
Oh nein, schon wieder Heino.
Nein.
Ich würde gerne, darf ich anfangen?
Komm drauf an.
Ich fange mal an.
Okay.
Wir haben zwar schon einen Minenfeld-Song in der Playlist, ich würde aber gerne noch einen reinhauen. Und zwar, weil der ganze große Kreuzzug, ich meine, Kreuzzüge, guckt euch die Menschheitsgeschichte an, waren immer schon saugeile, menschenfreundliche
immer
Ideen.
Immer super in die Idee.
Super, super, ganz toll. Kreuzzüge haben Menschen immer schon sehr, sehr weit gebracht.
Und zumindest haben sie zusammengebracht.
Ist auch nicht so, dass es heute noch Konflikte auf der Erde gibt, die immer noch auf den Kreuzzügen und den Verbrechen, die damals ausgeübt wurden, basieren. Aber gut, weil das auch alles ein ganz tolles Abenteuer ist, würde ich gerne von Minenfeld The Great Adventure nehmen.
Noch an der Stelle muss ich wieder erwähnen, grandiose Band.
Tolle Band.
Ganz, ganz tolle
Band. Sehr lebensbejahend auf jeden Fall. Santa, möchtest du?
Ich hätte gerne, es ist auch wieder völlig kontextfrei, aber einfach, weil ich da gerade rauf und runter höre, von Non. The Damn Chill of Life.
Wow.
Finde ich gut.
Finde ich gut. Nice. Kenne ich jetzt nicht, aber höre ich mir an.
Ist halt auch wieder so Schlagerkram.
Oh, fuck. Nein. Ich hab's gewusst bei dem Titel.
Es ist Atmospheric Black Metal, ja. Ist, glaube ich, das schon mal.
Ja.
Ist so wie Burzum nur in den Nazi-Kram.
Ah. Sehr schön.
Ja, fand ich auch.
Vergleiche, die das Leben schreibt.
Wahnsinn. Grabischel, mein Nische.
Grabischel, mein Nische.
Was hast du denn heute auf dem Tablett der musikalischen
Ich hatte mir eben Vielfalt. Die ganze Zeit... Ich verrate es nicht, weil vielleicht nehme ich das für die nächste Folge. Aber ich hatte was komplett anderes auf dem Zettel. Was komplett anderes. Und jetzt korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber wo du es eben gesagt hast mit...
Da haben wir wieder mal
Glück gehabt.
Oh, ich wusste es, für die Salamanders
die Schwarzwälder Kirschtorten.
Ja.
Ja. Oder auch bekannt als KIZ. Mit anderen.
Das darf man doch nicht verraten, das ist ein Geheimnis.
Komm, bitte, ne?
Eingeweihte.
Da haben wir wieder mal Glück gehabt.
Für die Salamanders Schnieschner Schnappi.
So, den Titel nochmal, ohne dass Santa reinlabert.
Da haben wir wieder mal Glück gehabt.
Ja, schön.
Aber wenn ihr euch das gebt, bitte nicht nur in unserer Playlist, sondern seht zu, dass ihr euch irgendwie das Video reinzieht dazu.
Ja, also, super witzig.
Das ist gut. Der Wahnsinn. Und das widme ich den Nightlords.
Danke. Ja, sind echte Glückspilze. Sind einfach vom Schicksal gesegnet.
Die haben halt wieder mal Glück gehabt, ne?
Ja, sehr schön. Haben wir unsere Playlist mal wieder um ein paar sehr qualitativ hochwertige Songs erweitert. Und ja, schreibt uns gerne auf Instagram beim Imperator Podcast oder bei Facebook beim Imperator Nichts Neues oder eine E-Mail einfach an beimimperator@gmx.de. Wir freuen uns mega auf Feedback, auf irgendwie eure eigenen Sachen. Wir machen halt auch Spezialfolgen immer zu so Follower-Meilensteinen bei Instagram. Das nehmen wir immer so ein bisschen als Anlass. Und wenn euch das gefallen hat, folgt uns doch einfach bei Instagram, bei Facebook irgendwie. Folgt unserer Playlist auf Spotify, Sonic Blaster 40K. Wir haben schon 8 Follower. Ich frage mich, was das für wahnsinnige Menschen sind.
Und 3 davon sitzen hinter dem Mikro momentan.
Also ich weiß, 3 davon sind wir. Aber was sind die anderen 5? Was sind das für Leute?
Ich folge dir nicht.
Oh Gott, dann sind es 6.
Ja, tut mir leid.
Wahnsinnige ohne Musikgeschmack. Und gebt euch doch mal zu erkennen. Schreibt uns doch einfach mal, wenn ihr das seid.
Und sag mal, ob ihr Hilfe braucht.
Braucht ihr Hilfe, ey. Es gibt Hilfetelefone für alles mögliche. Ich kenne Leute beim Weißen Ring und so. Ihr könnt einfach, ruft irgendwo an. Gute Leute auch, mal einen guten Job.
Okay, ich gebe zu, also ich habe noch 3 weitere Fake-Profile. Also,
ach so, okay, ja? Dann klärt sich das auf. Mhm. Aber meldet euch, sucht euch Hilfe, das ist wichtig. Heute kann man auch über vieles reden. Das ist eine tolle Zeit, in der wir leben, wo auch psychische Erkrankungen nicht mehr so ein Thema sind. Also so ein Tabuthema, sind natürlich Thema, was gut ist. Ganz genau, und so verabschieden wir uns eigentlich in diese Nacht. Es ist hier jetzt schon wieder 9:15.
Früher Morgen.
Ja, früher Morgen, gleich geht's wieder ab zur Arbeit.
Ja, pünktlich zum Frühstück.
Ja.
Fangen wir wieder an.
Und wie gesagt, wenn ihr uns eine Freude machen wollt, folgt uns auf Instagram, Facebook, was weiß ich.
Ja, bei 200 Followern machen wir einen sexy Kalender.
Einen sexy Kalender mit Schläuchen.
War es eigentlich bei Pinseln, aber nie okay mit Schläuchen.
Naja. Bei sexy Kalendern denke ich immer an so amerikanische Feuerwehr.
Ja, ich weiß bei Pinseln, aber nie ist okay.
Schläuche, Pinsel, Musketen.
Geräte, nee. Okay, wir wünschen euch allen eine wunderschöne gute Nacht. Denkt einfach an unsere Geräte und dann freuen wir uns aufs nächste Mal und wir hoffen, ihr habt ganz viel Spaß mit dieser Folge 8 gehabt, der zweiten, der großen Kreuzzugsfolge. Und ja, dann schwingt die Pinsel, hört Podcasts und führt ein gutes Leben. Gute Nacht.
Und zum Glück bin ich hier schneller als Hunter, benutzt ein Kondom.
Du bist immer schneller als ich, das ist unser Problem.
Geil!
Erster.